Deutschlandfunk Kultur Konzert.
Das Festival findet in Polen statt, im Zentrum Europas, und von hier aus wollen wir, das heißt Musiker, die sonst aus allen Ecken der Welt hierher kommen, natürlich versuchen, das rauszutragen, was Krzyżowa, ehemals Kreisau, was diesen Ort ausmacht und was wir eben als diejenigen, die hier die 2 Wochen zusammen verbringen können, mitnehmen.
Die Geigerin Viviane Hagner ist künstlerische Leiterin von Krzyżowa Music. Das Kammermusikfestival im polnischen Kreisau findet bereits zum 9. Mal statt. Deutschlandfunk Kultur ist seit Anbeginn dabei. In Niederschlesien arbeiten junge und erfahrene Musikerinnen und Musiker 2 Wochen intensiv und konzertieren auf höchstem Niveau. Volker Michael sagt herzlich willkommen zu einem kleinen ersten Querschnitt durch das reichhaltige Programm des ersten Wochenendes. Krzyżowa Music sieht die Musik stets im Zusammenhang mit dem Leben und den politischen Verhältnissen.
Die Musik gehört uns allen, egal wo komponierte, in welcher Sprache und wann. Die Musik gehört uns. Und das Festival an sich, genau in Krzyżowa, in Kreisau, bedeutende Stelle für Europa, muss man sagen. Enorm wichtig. Wir versuchen, die Einheit der Kultur, der europäischen Kultur oder der Europa oder der ganzen Welt irgendwie zusammenzubasteln und verfestigen.
Daniel Stabrawa, der polnische Geiger und ehemalige Konzertmeister der Berliner Philharmoniker, war das erste Mal in Krzyżowa als sogenannter Senior, um mit überwiegend jungen Kolleginnen und Kollegen zu spielen. Im Eröffnungskonzert am 24. August im Konzertsaal der Begegnungsstätte Krzyżowa gab es unter anderem das Stück Triptych für Streichquartett von Alexander Tanzmann. Dieser polnische Komponist kam in der multikulturellen Stadt Łódź als Kind jüdischer Eltern zur Welt. Nach dem Ersten Weltkrieg ging er wie viele polnische Künstler nach Paris und konnte sich dort als erfolgreicher Komponist etablieren. 1930 komponierte er diesen klingenden Triptychon. Den hat Daniel Stabrawa zusammen mit 3 Kolleginnen in Krzyżowa gespielt. Für Deutschlandfunk Kultur gibt er einen kleinen Einblick in das Werk.
Seine Musik ist tatsächlich nicht sehr avantgardisch, nicht modern, aber eigene Sprache, nicht zu verkennen. Das ist keine Kopien von irgendjemandem, sondern das ist Tanzmann. Bisschen quasi Jazz, also Rhythmik, und dann unglaublich schöne so harmonische Wendungen in langsamen Sätzen, fast oder ja, Filmmusik. Das ist auch nicht zu unterschätzen. Filmmusik ist was Großartiges. Wenn es gut komponiert ist und toll gespielt wird, braucht man keinen Film dazu manchmal.
Das Werk jetzt, was Sie gespielt haben, Triptychon, suggeriert ja auch ein Bild. Also inwiefern ist das ein Triptychon, wo man dann auch Bilder im Kopf hat?
Ja, das habe ich mich vor ein paar Tagen noch darüber beschäftigt. Ich dachte mir, warum Triptych? Vielleicht, ja, der erste und der dritte Satz, die sind motorisch schnell, quasi gleich vom Gemüt hier. Also Motorik, bisschen Jazz, Rhythmik. Und in der Mitte ist unglaublich langsam, unglaublich schöner romantischer Satz mit tollen Färbungen, dann also von der anderen Welt, könnte man sagen. Vielleicht ist das so gedacht. Man schließt zu, es ist nichts. Man öffnet so einen Altar und dann hat man eben die Ecksätze, die dann total lebendig sind. Lustig, kann man sagen. Und dann in der Mitte so quasi ein Pregiera, also Gebet. Quasi ein Gebet. So unglaublich in Form einer Fuge quasi. Das ist ein geniales Werk. Aber ja, bleibt rätselhaft, und das ist einem schön bei der Musik. Manchmal weiß man nicht, warum heißt es so. Es reicht nur zu wissen, das hat einen Titel. Und dann muss man suchen. Die Fantasie beflügen. Und das hat auch ein bisschen Einfluss auf die Interpretation.
Ein Trio mit 3 Sätzen ist ja automatisch immer ein Triptychon, ne?
Ja, kann man das auch sehen. Ja. 4/4, 3/4, motorisch, schnell, presto. Ein tolles Werk. Zumindest macht unglaublichen Spaß, das zu spielen. Nicht leicht, weil da muss man sehr aufpassen, sehr viel Motorik. Aber mit den jungen Menschen hier, die phänomenal, wirklich fantastisch spielen, ist war überhaupt kein Problem.
In der Jugendbegegnungsstätte Kreisau versammeln sich immer im August seit 9 Jahren junge Musikerinnen und Musiker und sogenannte Seniors, um ein breites Repertoire einzustudieren. Einige von ihnen bringen bestimmte Wünsche mit ins Programm, so auch Tabea Zimmermann, die Bratschenvirtuosin, setzt sich seit langem für die Streichquartette ihres komponierenden Instrumentalkollegen Paul Hinde mit ein. Mit 3 jungen Kolleginnen spielte sie in Kreisau das 3. Streichquartett. Das Werk hat eine besondere Geschichte mit ihm ihm wurden die allerersten Donaueschinger Musiktage vor über 100 Jahren eröffnet. Und weil kein bestehendes Quartett das Werk spielen wollte, gründete Hindemith dafür einfach sein eigenes. Tabea Zimmermann hat keinerlei Mühe, das Werk mit ihren drei Mitspielern einzustudieren, aus einem bestimmten Grund, wie sie uns im Gespräch in Krzyżowa verraten hat.
Meine Beobachtung ist allerdings, dass der Hindemith so fantastisch geschrieben hat, dass man relativ schnell zu einem sehr guten Ergebnis kommen kann. Also so ganz verstehe ich die Hemmschwelle doch nicht. Aus meiner eigenen Erfahrung ist es immer mit sehr viel Spielfreude und großen Entdeckungen verbunden, wenn man sich dran setzt und merkt, es ist eigentlich leichter, als man vorher gedacht hat. Er schreibt wirklich unglaublich gut. Also zum Beispiel in dem dritten Streichquartett, da hat er im letzten Satz eine Schreibweise gefunden, die mir noch nirgendwo begegnet ist, wo er einfach für jedes Viertel einen eigenen Takt schreibt. Und dadurch gibt es überhaupt keine Probleme mit Taktgruppierungen oder sonst was. Die Takte sind unterschiedlich befüllt mit 2, 3 oder 4 Noten und er gibt sich gar keine Mühe, das als Triole oder sonst was aufzuschreiben und sagt, jeder Schlag ist ein Takt und dann kommt man aber auch auf 900 irgendwas im Laufe des Satzes. Aber das ist so pragmatisch gedacht, dass man sofort miteinander kommunizieren kann.
Ist es nicht genau das, was manche Leute auch Hindemith vorgehalten haben, eben dieses Musikantische, was ja von dem praktischen Musizieren abgeleitet ist?
Ich habe das auch schon so gehört, aber ich verstehe den Vorwurf nicht. Also gibt es was Schöneres, als wenn jemand ein durch und durch musikantischer Komponist und Musiker ist? Aber man darf das Wort anscheinend nicht mehr so richtig sagen, ohne was anderes mitzuhören. Etwas, was qualitativ minderwertig betrachtet wird, aber ich verstehe es ehrlich gesagt nicht. Ich wünsche mir, dass wir Hindemith als in unserer heutigen Zeit nochmal neu lesen, dass wir auch seinen Wunsch, überall Musik unter die Leute zu bringen, mit seinen kleinen Werken, da hat er ganz viele für kleine Besetzungen, für jede Besetzung und für Amateure wirklich versucht, Musik unter die Leute zu bringen. Und den Ansatz finde ich so gut, das könnten wir heute noch mal gut gebrauchen. Auch diesen Schritt, jetzt mal 100 Jahre immer zurückzuschauen. Ich suche mir jetzt eigentlich gerade so jedes Jahr 1, 2 Werke, die er vor 100 Jahren geschrieben hat und versuche mich da ein bisschen einzudenken. Das macht ziemlich Spaß, mit so einem großen Zeitschritt mal sich die Werke noch mal anzuschauen. Ich finde ihn modern heute wieder. Vielleicht gab es zwischendurch eine Zeit, wo er es schwerer gehabt hat. Ich glaube, wir könnten uns ihm nochmal neu nähern.
Dieses dritte Streichquartett ist ja aus Anfang der 20er, der wilden 20er Jahre. Und es wollten alle auch nicht spielen. Darauf hat Hindemith ja auch eine Aktion gemacht. Er hat einfach sein eigenes Quartett gegründet. Aber trotzdem kann man, glaube ich, sagen, die Bratsche ist da nicht irgendwie besonders herausgehoben.
Jeder hat seine Momente in dem Stück. Es gibt ein paar sehr schöne Bratschenmomente in dem Stück. Also auch gerade am Ende vom letzten Satz gibt es so eine Stelle, da schreibt er dann aber auch extra drüber, mit Pathos vorzutragen, wo die Bratsche so eine fast kitschige Melodie dann im Fortissimo groß ausbreitet. Also da ist aber immer auch ein Augenzwinkern mit dabei bei ihm. Also da darf man sich ruhig mal auch drüber freuen, wenn dann die Bratsche mal so in den Vordergrund kommt. Aber das hat er eigentlich in allen Werken immer mal so ein paar Momente. Ich finde interessant, wie er orchestriert, wie er dann manchmal ganz am Anfang vom Stück zum Beispiel die Geige in allerhöchster Lage ist, das Cello ganz tief, das sind so Klänge, wie man sie später auch bei einem Schostakowitsch mit Kontrabass und Piccolo-Flöte oder so fast hört. Das finde ich eine ganz schöne, weit auseinanderliegende, schwebende Stimmführung. Das ist was sehr Schönes. Das kann er auch.
Ja, ohnehin auch, es gibt so Abschnitte, da sind ganz interessante Klangfarben. Also da merkt man auch, er hat eben nicht nur die Materialschule und den strengen Kontrapunkt oder seine eigene Technik, die er dann ja entwickelt hat daraus, aber sondern es ist auch ein bisschen impressionistisch. Oder gibt es da noch andere Momente in dem Stück, wo man überrascht ist?
Ich finde den langsamen Satz ganz besonders schön und tiefgründig. Übrigens interessant, mit wie wenig Material er ja dieses Stück doch komponiert hat. Also der ganze erste und zweite Satz sind eigentlich fast durchgängig nur chromatische Bewegungen. rauf oder runter, immer die Nachbartöne. War gestern im Konzert sehr interessant für mich, vorher Puccinis Chrysanthemi zu hören, die ja auch einfach nur chromatisch gebaut sind sozusagen, und daran anknüpfen, dann Hindemith sehen, der sagt, okay, ich zeige euch mal, was man noch mit Chromatik machen kann, und das dann anders übereinander legen. Gerade den langsamen Satz vom dritten Quartett finde ich besonders schön. Ich kenne sehr viele schöne Hindemith langsame Sätze, die an Bach-Arien erinnern, mit so einem schönen Pizzicato, Walking Bass und dann eine schwebende Melodie drüber. Das konnte er besonders schön, aber da muss man sich auch darauf einlassen. Also der langsame Satz hier ist, glaube ich, 12, 13 Minuten lang. Mhm. Muss man mal die Augen schließen und sich auf eine innere Reise begeben.
Neben der Arbeit am musikalischen Repertoire stehen in Kreiser auch immer politische und gesellschaftliche Fragen im Fokus bei einem Symposium, das der Cellist Alexej Stadler gestaltet. Er wird gleich zu hören sein, aber auch die Festivalleiterin Viviane Hagner und der Gründer und Organisator von Krzyżowa Music, Matthias von Hülsen. Immer noch leben auf dem Gelände der Jugendbegegnungsstätte einige ukrainische Familien, vor allem Frauen und Kinder. Für sie und für die Kinder des Dorfes Krzyżowa spielen die Musikerinnen und Musiker Kinderkonzerte im Ballsaal des Gutshauses. Zwei Mitwirkende spielen die Bukuliki von Witold Lutosławski. Volksmusik als Vorlage für Kunstmusik und als Vorlage, die die Kinder zum Malen animiert. Später werden die Kinder zum Dumki-Trio von Antonin Dvořák tanzen und farbige Bänder schwenken. Dabei entstehen poetische, aber auf jeden Fall auch friedliche Bilder.
Die Bedrohung durch den Krieg haben wir jetzt ja so hautnah spüren müssen und können, dadurch, dass wir im ersten Symposium den belarussischen Dirigenten Vitali Aksenuk hier hatten, der berichtete über sein Festival, was er in Charkiw leitet, wie in U-Bahn-Schächten stattfinden musste. Das weckt natürlich schon ganz bestimmte Gefühle und Bedürfnisse bei den Musikern, sich auch wirklich nochmal den gesellschaftlichen Sachen zu stellen. Das ist von Land zu Land ganz unterschiedlich, je nachdem, wie nah man berührt ist. Polnische Musiker reagieren vielleicht anders als amerikanische. Aber für alle rückt das sehr nahe und es spielt hier im Bewusstsein für die Musiker eine große Rolle, dass es nicht so weit ist. Und sie sehen diese ganz friedlichen, zauberhaften Kinder, die hier spielen und die alle eigentlich im Augenblick Exilkinder sind. Das merken sie schon alle und ich glaube, dass das nicht ohne Einfluss bleibt, auch für deren weiteren Berufsleben und den Reflexionen, die sie für ihren Beruf brauchen.
Ja, so das Weltgeschehen, das kann ja niemanden von uns unbeteiligt lassen. Natürlich hat sich das auch aufs Repertoire ausgewirkt. Wir haben zum Beispiel ein Streichquartett eines ukrainischen Komponisten dabei, Lysenko, das mir selbst bisher auch unbekannt war. Ich glaube sogar allen, die das hier erarbeiten, die es auch noch nicht gespielt haben. Es hat der Bratschist des Apollon Misajet Quartetts vorgeschlagen, des polnischen Streichquartetts, der das einfach auch mal hier erarbeiten wollte mit den anderen jungen Musikern zusammen. Und ja, selbst so etwas wie ein Dvořák-Dumki-Trio, so ein Evergreen der Kammermusikliteratur, ist ja im Grunde auch dieses Dumki-Thema, ist ja sogar ein ukrainisches Thema. Und eigentlich sollte man sich nicht Gedanken darüber machen müssen, aber wir erleben das ja die ganze Zeit, dass es eben uns doch beeinflusst. Ja, also dass diese Tatsache, dass wir heute von Skorik über Lysenko und die ukrainischen Komponisten, die wir seit Februar des letzten Jahres allmählich kennenlernen, heute relativ normal im Konzertprogramm finden, auch neben Beethoven und Chopin und Schubert. Und das war vorher nicht der Fall. Das heißt, natürlich hat es einen Einfluss und es hat auch das Repertoire dieses Festivals durchaus geprägt.
Am Ende, ich glaube, das ist eine europäische Musik und auch Tschaikowski, das seine Vorbilder waren in Europa und das würde ich inhaltlich nicht so voneinander trennen. Wo ich das trennen würde, das ist tatsächlich, wie russische Propaganda heutzutage mit der Musik umgeht und mit der Kunst und das politisiert und instrumentalisiert. Und klar, es ist ein Boom von ukrainischer Musik in der Welt jetzt und nicht die ganze Musik ist gut, das muss man auch sagen. Und man spielt ganz oft, weil das, man will so ein Zeichen geben. Aber vielleicht ist das so ein Detox auch wichtig, ich bin der größte Fan von russischer Musik, das will ich auch sagen. Und die 6. Tschaikowski-Sinfonie bleibt für mich, oder Nusskraker bleiben für mich die wichtigsten Partituren. Nur es ist jetzt momentan die Zeit, wo ich merke, dass zum ersten Mal, auch weil ich schon seit 13 Jahren in Deutschland lebe, nehmen die Leute überhaupt wahr, dass, wenn wir über Ukraine sprechen, dass Ukraine nicht das gleiche wie Russland ist. Und es geht gar nicht um die Musik, es geht auch einfach um ein Land. Und das ist genau das, was Putin will. Er will der Welt zeigen, dass und diese Klischees füttern, dass das ist alles ein Land ist und eigentlich ein Volk. Und es gibt gar keine Unterschiede und es gibt keine unterschiedlichen Länder da.
Dem Cellisten Alexej Stadler ist es wichtig, die Unterschiede zu respektieren und die Eigenständigkeit der Kulturen von Belarus, der Ukraine und allen anderen Staaten Osteuropas anzuerkennen. Gleich doppelt mit seiner Herkunft zu ringen hatte der Komponist Mieczysław Weinberg. Er ist als enger Freund und Kollege von Dmitri Schostakowitsch bekannt. Als Pole und als Jude floh er vor den Deutschen in die Sowjetunion. Dort konnte er leben und arbeiten, doch seine Wurzeln musste er quasi verleugnen. Alexej Stadler hat mit 2 Kolleginnen das Streichtrio Weinbergs Bayerische Jowa Music gespielt. Im Folgenden stellt er ihnen den Komponisten und das Werk näher vor.
Weinberg, natürlich, seine Sprache ist sehr, sehr, sehr ähnlich mit Sprache von Schostakowitsch und sein Trio. Schostakowitsch hat kein Streichtrio geschrieben, viele Streichquartette. Weinberg hat Streichtrio geschrieben. Dabei glaube ich, nachdem man das mehr und mehr spielt, sieht man endlich mal, dass Weinberg ist Weinberg und nicht Schostakowitsch. Und die Musik ist so gut, dass ich glaube, man muss einfach nur ein bisschen mehr spielen und dann wird man nicht mehr darüber so nachdenken.
Was würden Sie sagen, was ist jetzt das Spezielle an diesem Trio? Das ist ja eine besondere Konstellation und ist eigentlich sehr klassisch. Warum hat Weinberg dieses Trio geschrieben? Waren es 3 Musiker, für die er geschrieben hat? Denn er selber hat ja, er hat glaube ich nur Klavier gespielt oder er hat ja nie Streichinstrumente gespielt. Also das heißt, es war ausnahmsweise mal ein Werk, was er für andere geschrieben hat.
Also ich habe meine kleine Theorie, die tatsächlich dieses Stück nicht bestätigt, aber tatsächlich in den letzten Jahren habe ich mehr und mehr von Weinberg gespielt. Und ich habe mich immer gefragt, warum auch aus unterschiedlichen Gründen von draußen, äußerlichen Gründen, warum wurde Schostakowitsch viel mehr gespielt. Und ich habe mit der Erfahrung, was ich selbst gespielt habe oder gehört habe, dass ganz oft Schostakowitsch hat geschafft, die komplizierte Sache ziemlich einfach auszudrücken und bei Weinberg andersrum. Er hat manchmal so sehr einfache, klare Gedanken, doch sehr, sehr, sehr kompliziert geschrieben, wenn man sein Klavierquintett nimmt oder die Sachen, die man nimmt. Und ich glaube, diese Zeit für diese Komplexität ist erst jetzt gekommen und dass jetzt ist seine Zeit gekommen, auch dank natürlich Gidon Kremer. Dieses Trio, Streichtrio, finde ich, das ist genau ein Gegenteil. Also das bestätigt nicht meine Theorie, aber das ist sehr einfach geschrieben. Also einfach im Sinne von Zusammenspiel und von relativ klassisch. Und man hat ein Gefühl, da fehlt ein Satz oder da erwartet man ein bisschen mehr auch inhaltlich. Vor allem, wenn man 2. Trio von Schostakowitsch kennt oder 7., 8., 9. Streichquartett. Am Ende spielt man und vermisst da gar nichts. Deswegen, man weiß, dass Weinberg hat einfach sehr viel geschrieben und auch er hatte klare Ideen, auch inspiriert von anderen Werken von Schostakowitsch, muss man sagen, hat entschieden, dieses Trio zu schreiben. Was allerdings wir nicht wissen, aber ich habe das nur im Internet gelesen, das Streichtrio war nicht besonders populär als Genre und Schostakowitsch hat nichts geschrieben für Streichtrio und so weiter. Deswegen wahrscheinlich war das für ihn so eine Idee, auch was Ähnliches für Streichtrio zu schreiben, damit das gespielt wird.
Kann man sagen, gerade der 2. Satz hat genau das, was eben Weinberg von Schostakowitsch unterscheidet. Er kann sehr spirituell schreiben und das ist etwas, was vielleicht Schostakowitsch, auch weil er so viel Filmmusik geschrieben hat und so viel mit Filmmusik aufgewachsen ist, er ist immer sehr realistisch und sehr kalkulierend und er weiß immer die Effekte und das. Weinberg kommt zwar auch aus dem Theater durch seinen Vater, aber er ist nicht so auf Effekte oder auf letztlich einen Abschluss aus, sondern er lässt auch Raum für irgendetwas, was man nicht erklären kann.
Das ist meine ganz persönliche Meinung. Schostakowitsch hatte, glaube ich, auch ein bisschen mehr für die andere geschrieben. Hat ein bisschen mehr an Publikum gedacht, weil man merkt, dass er konnte so kompliziert schreiben und es wäre immer noch nicht genug kompliziert für ihn. Also er war ein absoluter Genie für mich. Schostakowitsch ist Beethoven 20. Jahrhunderts. Also seine Art, wie er schreibt, ist einfach genial, auch technisch und gedanklich. Aber diese Genialität für mich ist auch, kommt dadurch, dass seine Musik erreicht die Leute, die auch zum Beispiel sich nicht so gut mit der klassischen Musik auskennen. Er findet eine Art und Weise, die Leute mitzunehmen, immer, und die Leute nicht während der Musik zu verlieren. Bei Weinberg, manchmal spüre ich, dass es eher nicht der Fall ist, dass er verliert sich in seine Welt, seine spirituelle Welt und komponiert etwas, was ihn anspricht. Aber ob das Gleiche für die andere rüberkommt, weiß ich nicht. Und das ist unsere Aufgabe, das so zu spielen, dass wir das Publikum einfach halten für diese während des Stücks und bei unserem Konzert. Hoffentlich hat es uns gelungen. Das war eine besondere Atmosphäre im Saal.
Ja, ich glaube, es war es auf jeden Fall. Was können Sie noch über den dritten Satz sagen? Der scheint ja sehr viel Folklore zu bieten, die aber auch immer nur so in Ansätzen kommt und die nie so ausgearbeitet wird. Und es scheint auch so zu sein, als ob er es irgendwie versucht zu verstecken. Also es ist nie offen.
Genau, deswegen der Vergleich mit Schostakowitsch ist ziemlich gefährlich, weil aus dem Material, relativ ähnlichen Material vom vierten Satz, vom zweiten Klaviertrio von Schostakowitsch und dritten Satz von diesem Streichtrio. Man muss natürlich sagen, Schostakowitsch hat wirklich einen Vulkan entwickelt und hat so eine absolut perfekte Form gefunden. Bei Weinberg sind nur Ansätze, das sind ein paar Motive und man spürt, jetzt könnte es eigentlich zu einer Kulmination kommen und dann ist dieses Stück zu Ende. Und das ist wahrscheinlich auch eine Stärke dieses Stückes, dass man nicht so was Episches, Bombastisches macht, sondern das ist tatsächlich so ein kleiner, es ist extrem kompakt geschrieben. Wir haben während der Woche in Kreisau, in Krzyżowa, dieses Stück entdeckt und während des Übens, während unseren Proben, ist dieses Stück nur besser geworden, also in unserer Wahrnehmung. Deswegen ist es schon sehr unterschiedlich und ich würde das auch mit Schostakowitsch nicht vergleichen.